Deutschlandfunk Interview.
Markus Keim ist Nordamerika-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Gerade ist er aus Washington zurückgekehrt, wo er ein Jahr als Stipendiat für den German Marshall Fund gearbeitet hat. Kurz vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Meine erste Frage: Gibt es für ihn noch Zweifel daran, dass Amy Coney Barrett nächste Richterin am Supreme Court wird?
Also die Mehrheitsverhältnisse sind relativ klar. Die republikanische Mehrheit im Senat besteht aus 53 Senatoren. Zwei von denen haben angedeutet, dass sie mit dem Verfahren sich unwohl fühlen, so kurz vor dem Wahlvorgang am 3. November noch einen Supreme Court Richter oder eine Richterin zu berufen. Dann sind es noch 51, und wenn keiner anderer mehr abweicht und alle zur Abstimmung erscheinen, dann steht die Mehrheit.
Was sollten die Demokraten, die demokratischen Senatoren Ihrer Meinung nach jetzt tun?
Also wir stellen ja fest, dass das Ganze ohnehin sehr stark vom Wahlkampf geprägt ist. Es hat eine Facette des Kulturkampfes, auf die wir gleich sicher noch zu sprechen kommen. Also die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft spiegelt sich mal wieder in diesem Verfahren wieder. Aber sie werden jetzt versuchen, den Wahlkampf in das Verfahren einzuführen. Und sie haben es ja bereits schon versucht, indem sie eben bestimmte Themen, die für die amerikanische Gesellschaft gerade jetzt von Bedeutung sind, für den Wahlkampf nutzbar machen wollen. Und ein Thema sticht deutlich hervor, das haben die Anhörungen gerade heute deutlich hervorgehoben, das ist die Gesundheitsvorsorge, der sogenannte Affordable Care Act oder in seiner Kurzversion Obamacare, der natürlich jetzt aufgrund der Tatsache, dass er für viele Amerikaner der letzte Zuflucht gewesen ist im Kontext der Corona-Krise, besonders kontrovers diskutiert wird. Und sollte das Verfahren, was im November vor dem Supreme Court landet, das ist schon terminiert, negativ enden in der Session des Supreme Court, dann würden 20 bis 21 Millionen Amerikaner ihre Gesundheitsversicherung wieder verlieren.
Sie sprechen jetzt viel im Konjunktiv, aber Sie haben es schon angedeutet, diesen Kulturkampf. Die Demokraten verknüpfen eben konkrete Befürchtungen, sagen wir es mal so, mit der Personalie. Zum einen eben Obamacare, was Sie gerade angesprochen haben. Es geht auch um das Recht auf Abtreibung, das aufgehoben werden könnte mit einer konservativen Mehrheit am Supreme Court, für die ja Amy Coney Barrett dann stehen würde. Aber kommt es denn am Ende auch so? Ist es denn sicher gesagt, dass das alles kippen wird, wenn Amy Coney Barrett dann tatsächlich nominiert wird?
Also ich würde geteilt antworten. Es gibt zumindest drei Felder, wo die Sorge, dass sie einen anderen Ton und ein anderes Gewicht in den Supreme Court bringen würde, berechtigt sind. Eins davon haben wir schon angesprochen, das ist die gesamte Frage der Gesundheitsversorgung, wo es zumindest Aussagen von ihr gibt aus der Vergangenheit, dass sie für eine Revision des Affordable Care Act zur Verfügung stünde. Und der ist ja erst im Jahr 2012 mit einer sehr knappen Mehrheit von 5-4 bestätigt worden. Das zweite Thema, was eben so diese Kulturkampfdimension hat und sehr viele Leute weniger in der Sache berührt, aber für die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft steht, ist die gleichgeschlechtliche Ehe. Die hat sie nicht offiziell zur Disposition gestellt, aber auch angedeutet, dass sie sich eine Revision vorstellen könnte. Und der dritte Großkomplex ist die Abtreibungsfrage. Auch da hat sie sich entsprechend geäußert. Der zweite Teil meiner Antwort, wenn wir in die Debatten gucken, dann wird häufig der Eindruck erweckt, wenn der Präsident einen Richter oder eine Richterin ernannt habe, dann wäre diese Person in der Folgezeit eine willfährige Marionette des Präsidenten und seiner politischen Gesinnung am Gericht. Und da gibt es vielfältige Beispiele, dass das gar nicht der Fall gewesen ist. Donald Trump hat ja bereits zwei Richter ernannt und die waren jetzt in der letzten Session des Supreme Court, wo die letzten Urteile im Juni bekannt geworden sind, an mehreren Urteilen gravierend beteiligt, die ein Schlag ins Gesicht des Präsidenten gewesen sind. So hat der Supreme Court bestätigt, dass es legal ist, dass bestimmte Finanzdokumente des Präsidenten an die Staatsanwaltschaft in New York ausgehändigt worden sind. Oder eben bestätigt, dass der Civil Rights Act eben sich auch auf Transgender-Personen erstreckt. Also etwas, was mit republikanischer Ideologie gar nicht in Übereinstimmung zu bringen ist. Anders formuliert, auch nach ihrer Ernennung halten sich die Richter ihre richterliche Unabhängigkeit.
Und dennoch ist jede Richterentscheidung in den USA mittlerweile total politisiert. Ist das im Prinzip auch ein Ausdruck des tiefen Grabens, dass eben eine überparteiliche Zusammenarbeit gar nicht mehr möglich ist, dass am Ende jede politische Entscheidung am Ende vor den Gerichten landet?
Absolut. Dem kann ich nur zustimmen. Es gibt ja noch, daran können wir uns kaum noch erinnern, Verfahren aus der Vergangenheit, wo oberste Richter mit überparteilichen Mehrheiten berufen worden sind.
Ruth Bader Ginsburg, 96 zu 3.
Also sowohl in die eine Richtung wie in die andere Richtung, also mit republikanischen Mehrheiten oder mit demokratischen Mehrheiten, davon sind wir heute weit entfernt. Diese Polarisierung des politischen Systems, die ja eigentlich mehr mittlerweile eine Spaltung des politischen Systems ist, hat in den 90er Jahren angefangen und hat in den letzten Jahren noch einmal an Schärfe gewonnen. Und wir gehen davon aus, dass die Abstimmung, das war ja unser erster Punkt, genau exakt entlang der Parteilinien sein wird. Da gibt es keine überparteiliche Zusammenarbeit. Und in der Facette des Kulturkampfes hat diese Spaltung des Landes eben auch mittlerweile die gesamte Gesellschaft erfasst, wo ja eben auch jede Frage mittlerweile politisiert worden ist. Wir sehen das an dieser Maskenfrage im Kontext der Corona-Krise. Eine technische Vorsorgemaßnahme wird zum Ausweis einer politischen Gesinnung.
Man hört aus dem demokratischen Lager auch diese Sorge, dass bei einem knappen Wahlausgang sich dann der eindeutig konservative Supreme Court auf die Seite von Donald Trump stellen könnte, sollte er beispielsweise eine Niederlage nicht anerkennen. Eingedenk dessen, was Sie vorhergesagt haben, dass Richter dann am Ende doch nicht immer im Sinne des Präsidenten entscheiden. Ist diese Sorge berechtigt oder doch übertrieben?
Also ich würde mein eigenes Argument zu Ende denken wollen und tatsächlich sagen, die richterliche Unabhängigkeit wird triumphieren. Losgelöst von der Frage, ob sich in diesem Moment, vielleicht wird es ja eine ganz krachende Wahlniederlage für Donald Trump sogar, sich nicht sogar Republikaner im Senat und im Repräsentantenhaus von ihm abwenden werden und einer politischen Neuordnung des republikanischen Flügels oder der republikanischen Partei den Weg bereiten. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass unabhängige Richter, die vielleicht eine Färbung über ihre eigene Sozialisation erfahren haben, diesen Schritt mitgehen würden, weil der wäre letztlich tatsächlich eine Blockade des politischen Systems der USA, die willkürliche Züge annehmen würde, je nach Ausformung dessen, was der Präsident vortragen würde am 3., 4. oder 5. November. Da setze ich eben auf die Selbstheilungskräfte des politischen Systems. Und in der Tat stellen wir fest, dass der Supreme Court den Präsidenten in den letzten Jahren stärker gebändigt, eingeengt und gefesselt hat, als es eigentlich die andere Instanz, nämlich der amerikanische Kongress, getan hat.
Aber wir werden jetzt auf jeden Fall in den nächsten Tagen und Wochen bis zur Wahl nochmal Kulturkampf live zur besten Sendezeit im Fernsehen in den USA haben. Welchen Einfluss wird der Prozess auf die Wahlen haben? Wird er überhaupt einen Einfluss haben?
Also es ist unverkennbar, dass letztlich die Wahlkampfdimension die Anhörung überlagert hat. Also wenn der flüchtige Beobachter, die flüchtige Beobachter wird sich ja darüber wundern, wer heute eigentlich wem zugehört hat. Die Senatoren des Justizausschusses sollten der Kandidatin zuhören, haben sich aber jeder Senator, jede Senatorin hat 30 Minuten Fragezeit in länglichen Erklärungen ergangen zur Stellung des Supreme Court, was sie sich wünschen würden und zur richterlichen Unabhängigkeit. Also anders formuliert, jeder und jede hat diese Bühne genutzt, vor allen Dingen deshalb, weil drei der Senatoren selber zur Wiederwahl anstehen, in South Carolina, in North Carolina und in Iowa. Also das war für die drei eine gute Gelegenheit, sich auch nochmal gegenüber der Wählerschaft zu präsentieren. Und der Wahlkampf hat diese Anhörung die ersten zwei Tage deutlich für sich eingenommen.
Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Keim, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.